Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats, Cold Brews und wieder einen spannenden Gast in der Leitung. Manche werden ihn kennen, manche nicht. Ich begrüße auf jeden Fall erstmal den Amir Kabani. Und jetzt kommt der Applaus, pass auf. Das ist geil, oder? Das ist geil. Wieder fast ausverkauftes Haus, Amir. Man mag es nicht glauben. Aber es sind so viele, ich mache dann immer irgendwann die Tür auch einfach zu. Weil die kriegen sich nicht ein, ich sag's dir.
Das hast du aber auch nicht zum ersten Mal gemacht, hier mit dem Applaus. Sauber.
Ja. Ja, ist eine späte Vorstellung, ne? Ist ja, das müssen unsere Hörer jetzt wissen. Wir sind ja noch oldschool, ne? Wir haben wirklich einmal gesprochen, haben gesagt, ey, sollen wir mal einen Podcast machen? Ja, auch können wir eigentlich machen. Wann machen wir den? Ja, dann und dann um die Uhrzeit, alles klar. Und dann hat das funktioniert. Das ist echt selten so. Respekt dafür schon mal.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das zeigt einfach, wie spießig und erwachsen wir mittlerweile sind und dass wir uns an Termine halten. Ne?
Exakt, dass wir strukturierter geworden sind und so. Amir, bevor wir einsteigen, ganz kurz, vielleicht stellst du dich selber mal vor, wer bist du, was machst du? Oder vor allem, was hast du gemacht? Und ja, was du machst, kannst du dann natürlich auch sagen. Würden wir aber auch sowieso gleich zukommen.
Ja, genau. Also ich bin Amir Kabani. Ich bin mittlerweile 35 Jahre alt.
Alter
Sack. Und ab 15 Jahre lang war ich beruflich oder professionell auf dem Rad unterwegs. Und meine Haupt- oder Kerndisziplin war Slopestyle und Dirtjumping. Und heute baue ich meine eigenen Möbel.
Ja, finde ich voll spannend. Den Weg dahin wollen wir gleich mal besprechen. Was ich auch spannend finde, du hast schon gesagt, du hast ein Bier am Start, weil wir sind ja der Hot Seats Cold Brews Podcast und wenige trinken dann mit mir ein Bier. Ich finde es geil. Du hast ein Corona dir aufgemacht. Guck mal, ich war gerade in Italien, habe mir ein Peroni mitgebracht.
Auch nicht so schlecht.
Läuft. Und geil, mir ist heute aufgefallen, ich trinke ja fast bei jedem Podcast ein Bier und eigentlich trinke ich gar nicht so viel Alkohol, aber die Hörer müssen denken, ich wäre Hardcore-Alkoholiker, weil ich immer beim Podcast ein Bier trinke.
Ja, ich dachte irgendwie, das gehört zu deinem oder zu eurem Konzept dazu und
ja, ist es eigentlich auch.
Wollte ich da mich auch jetzt nicht irgendwie rausmogeln. Aber ich mag auch Bier, also so ist es nicht. Alles andere wäre mir übel.
Ja, finde ich sehr gut, dass du dich da in diese Traditionen einreißt. Aber nicht alle halten sich dran. Also manche kommen auch mit kaltem Kaffee um die Ecke oder so. Alles in Ordnung.
Ja, den Kaffee, den habe ich, um ehrlich zu sein, eben noch drücken müssen, weil ich echt. Der Tag war lang.
Ja. Mitte 30 bist du, sagst du. Wann bist du denn aufs Bike gestiegen?
Du meinst, wann ich gestartet habe mit dem ganzen Wahnsinn, oder wie?
Genau, und warum überhaupt? Also ich meine, jeder kommt ja so aus anderen Motivationen zum Fahrradfahren. Ich glaube, du lebst immer noch und kommst auch aus Boppard, ne? Das ist ja am Rhein oder an der Mosel?
Am Rhein. Genau, am Rhein, mit das schöne Mittelrheintal. Ja, da wohne ich, also ich wohne wieder da. Ich habe ja mal ein paar Jahre lang irgendwie, bin ich nach München gegangen, um da diesen finalen Schritt zum Profi irgendwie zu machen und hatte da halt den Background von gewissen Firmen und Sponsoren. Und wie das bei mir anfing, im Endeffekt, ich war halt ein kleiner Junge mit einer Menge Energie und habe mich halt in jedem Sport irgendwie ausprobiert. Und das Radfahren, das war tatsächlich so lieber auf den ersten Blick zu Zeiten, wo das was noch was ganz Besonderes war, dass man irgendwie Jungs mit Motorradhelm gesehen hat, die irgendwie in den Wald gefahren sind. Das fand ich mega spannend. Ich bin denen hinterher und habe halt gesehen, was die da gemacht haben. Die haben ihre ersten Kicker geschaufelt und gemacht und getan. Und das war, ich war 11 oder 12 und ich habe das gesehen und habe in dem Moment einfach nur realisiert, das will ich machen. Das ist einfach, ich will das. Ich will das alles. Und seitdem bin ich dabei geblieben und das war eine verdammt gute Entscheidung.
Also es war quasi bei euch im Ort, so die Jungs, die da in den Wald gezogen sind, oder?
Ja, genau. Wir haben ja das Glück, wir haben ja hier so ein paar Höhenmeter und wir haben so eine Pimmelbahn, die auf so eine Anhöhe fährt. Was haben wir da? 400 Höhenmeter oder sowas rum. Und von da aus gehen halt viele verschiedene Waldwege. Damals gab es halt noch nicht so viel, weder an Community noch an gebauten Trails, aber da hat man sich halt irgendwie mit Wanderwegen halt vergnügt und den Jungs bin ich halt gefolgt und fand es halt komplett cool und spannend und die haben auch dann schon angefangen, die Schaufel zu schwingen und sich da ihre ersten Kicker zu bauen und das hat mich halt komplett fasziniert.
Also du bist direkt quasi in dieses Dirt-Jump-Slopestyle-Thema reingerutscht. Bist nie mit, sag ich jetzt mal, in der Spandex-Hose ein Cross-Country-Rennen gefahren oder Touren gefahren oder so. Du hast direkt gesagt, ich, für mich ist der Kick, die durch die Luft fliegen, das ist die Sache.
Ja, nie, aber das war im Endeffekt, war das jetzt zu der Zeit alles noch nicht so klar definiert oder da gab es nicht für jede Disziplin da ihren genauen Begriff. Im Endeffekt, wenn man es heute rückblickend sehen würde, war das halt Freeriding. Also ich hatte damals so ein kleines popeliges Hardtail, was so halbwegs gehalten hat und damit habe ich dann im Endeffekt alles gemacht. Also den Flat Drop aus 3 Metern oder genauso ein Downhill-Rennen damit gefahren. Also da gab es halt weder Equipment noch Geld dafür. Das Portemonnaie des Schülers war halt auch eng und klein und da hat man mit dem gearbeitet, was man hatte und es war aber definitiv eher Gravity. Also man wusste ja damals noch nicht so perfekt, wie man einen Sprung baut. Da war die Landung halt schon wesentlich kleiner als der Absprung und so weiter. Aber im Endeffekt, ja, das Springen und das Fliegen hat mich halt auf jeden Fall als erstes gecatcht und das war das, was ich machen wollte, ja.
Ja, da bist du ja auch super erfolgreich geworden in dem Bereich. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du vom, sag ich mal, vom Hobbyfahrer, der im Wald seine Jumps hat, dann so, zu so einem hohen Level gekommen? Also das ist ja, selbst damals waren das ja gigantische Sprünge bei den Events. Ich weiß nicht, du bist bestimmt Red Bull District Ride gefahren und FMB World Tour und die ganzen fetten Sachen. Das lernst du ja nicht in Boppard im Wald, oder? Oder lernst du es doch dort?
Das kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Also im Endeffekt noch nicht mal im Wald, sondern am Bordstein habe ich das gelernt. Also ich habe einfach ich weiß nicht, ob das blöd klingt, aber über meinen Werdegang einfach so gemerkt, dass wenn du irgendwie was willst, dann kannst du das halt machen, egal wie deine Mittel halt aussehen. Und ich habe halt tatsächlich auch viel Zeug, viele Tricks und viele Techniken mir angeeignet in widrigsten Bedingungen, weil ich damals weder wusste, wie man das baut, noch hatte ich das immer zur Verfügung gehabt und habe tatsächlich einfach ganz viel auch in der Straße, im Ort geübt und kleines Beispiel, der 360 Drop, den habe ich am Bordstein geübt, bin zum Red Bull District Ride nach Nürnberg und habe den dann halt einfach von so einem Drop gemacht und also tatsächlich ist es so passiert und ich wollte es einfach so sehr und habe halt einfach da all meine Energie reingesteckt und konnte dann relativ gut zu den Kursen da adaptieren und da irgendwie das Erlernte halt umsetzen. So. Und das war, glaube ich, so mein Glück.
Und deine Inspiration hast du dir am Anfang geholt aus Magazinen oder Internet oder...
Magazin und ich meine, zu der Zeit, da gab es ja noch nicht so viel. Also ich glaube, als ich anfing, da kam irgendwie New World Disorder 2, 3 oder so. Die waren draußen, da gab es noch ein paar Cranked, also was die Filme anging. Und damals
gab es Jahrtausendwende oder so, würde ich sagen. Ne?
Genau, genau, sowas war das. Und damals gab es so von John Cohen, der hatte mal so ein How-to-Dirt-Jump, so ein Higher Learning hieß das. Das Ding habe ich von morgens bis abends halt durchstudiert und habe da geguckt und gemacht und versucht, da irgendwas zu ziehen. Und ansonsten gab es halt ja die Bike-Magazine und sowas. Das war meine Inspiration. So. Und
krass. Und du hast dann ziemlich am Anfang deiner Karriere, würde ich mal sagen, gesagt oder schon gemerkt, ey, ich will da nach oben. Also ich will nicht hier im Wald nur meine Sprünge springen, sondern ich möchte mit den Weltstars fahren. So, das war schon deine Mission. Also klingt für mich so.
Ja, tatsächlich war es, also ich konnte das damals natürlich noch nicht so greifen. Ich war 12, als ich angefangen habe damit und ich habe einfach gemerkt, so okay, das hier ist jetzt irgendwie was anderes. Also das gefällt mir so gut und das beschäftigt mich so extrem, ich will das machen. So, ich will das einfach machen. Und ich stecke da jetzt einfach mal alles rein und guck, was passiert. Und zu der Zeit war das halt auch noch viel unrealistischer und greifbarer als heute, weil es einfach auch nicht so viele Berufsathleten gab. Also da gab es damals dann den Carlo Dickmann und Joscha Forstreuter und Timo aus Deutschland. Und das war's dann auch. So, und ich habe mir aber damals auch nicht die Gedanken machen wollen, wie realistisch das ist oder auch nicht, dass man diesen Sprung wagen kann. Ich habe einfach nur das Ziel einfach versiert und habe daran gearbeitet so und habe es halt irgendwie wahr werden lassen.
Hast du durchgezogen und hast du dafür Opfer gebracht? Also hast du, weiß nicht, Schule abgebrochen oder hast du alles auf eine Karte gesetzt oder hast du dir so eine Exit-Option gelassen, dass du noch eine Ausbildung keine Ahnung.
Ja, im Prinzip musste ich das ja irgendwann, was heißt Schule abgebrochen, also ja, ich habe dann im Endeffekt nicht mehr mein Abitur machen können so. Ich hatte mit 15, 16, hat man mittlere Reife gemacht, bin ich dann nochmal aufs Gymnasium und wollte dann halt mein Abi machen, aber das war halt da der Zeitpunkt, wo ich den maximalen Support hatte und wusste, okay, es lief mega gut, ich habe den Sprung geschafft, die Sponsoren waren da, ich war finanziell unabhängig und habe mir halt gedacht, okay, das ist jetzt eine einmalige Chance, ich habe jetzt daran gearbeitet und ich lasse es gerade wahr werden und ich bin jetzt nur einmal jung und habe das im Endeffekt gemacht, ja, und das war mein Opfer, dass ich quasi mit 16 in die Berufswelt des Profisports eingetaucht bin. Genau.
Und ja. Und dann hat sie also mit 16 schon fette Sponsoren. Wer war das so, deine ersten großen Sponsoren?
Also tatsächlich, die ersten Bikes kamen von Cannondale.
Stimmt, ich erinnere mich. Fuhr nicht der Carlo auch mein... Cannondale oder der Wuscher?
Genau.
Einer von beiden, ne, glaube ich.
Genau, Carlo war bei Cannondale. Und im Endeffekt, die haben damals dieses Programm The Cut, da ging es auch um dieses Crossroads-Sponsoring, Newcomer finden und so weiter. Und als hätten die dieses Programm einfach nur für mich geschaffen. Also ich habe genau den ihren Nerv irgendwo getroffen oder diese Idee, die sie da hatten. Und darüber hinaus kam dann Oakley auf mich zu, da war ich 16. Das war alles total absurd. So, ich war ein kleiner Pimpf und die ersten Verhandlungen, ich hatte ja eine kleine Puppe aus Poppert so und dann kommen die internationalen Firmen auf einen zu. Also ich musste schon früh irgendwie lernen, damit umzugehen und da alles richtig zu machen. So. Und das war dann auch irgendwie mein Anspruch. So. Von wegen, wenn ich jetzt okay die Schule und Ausbildung etc. jetzt erstmal, ich sag mal, hinten anstellen muss, dann will ich halt alles andere ganzheitlich irgendwie selbst machen und umsetzen und auch gut machen. Und das war halt von vornherein irgendwie mein Ziel und ja, das war dann ganz gut.
Also das muss ja wie ein Film sein für so einen 16-Jährigen, wenn dann auf einmal so eine Brand, wo man vor einem Jahr noch sabbernd vorm Regal stand, auf einmal bei dir anklopft und sagt, ey, was müssen wir dir zahlen, dass du unsere Brille trägst?
Genau das und genauso war es eben und ich musste damals mich schon echt, ich werde es nie in meinem Leben vergessen, halt mich so zurückhalten und dann so, ja, okay, echt nur so viel. Ich mir dachte so, ja, okay, ihr seid verrückt, so, ihr wollt mir auch noch Geld geben. Also das ist ja ein Wahnsinn so und dann habe ich es halt logischerweise oder Gott sei Dank dann über die Zeit halt immer ein Stück weit mehr verstanden, dass ich auch einfach Werbung für die mache und ja, auch einfach eine Rolle spiele. Und irgendwann wurde das dann halt normal.
Aber du hast jetzt keinen Mentor oder Manager, der dir irgendwie geholfen hat bei Verhandlungen? Weil ich meine, als ich 16 war, hätte ich jetzt keine Ahnung gehabt, ob ich sage, ich brauche einen Zehner im Monat oder eher so 50.000. Keinen Plan.
Ja. Nee, das stimmt schon. Also im Endeffekt, meine ersten Fixkosten hatte ich ja damals dann, als ich den finalen Sprung gewagt habe, bin ich nach München gezogen. Ist ja eine sehr teure Stadt.
Aber warum München? War das Freeride-Mekka von Deutschland damals? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Da gab es eine sehr, sehr große Halle in der Nähe von München. Und da habe ich im Endeffekt die ersten Jahre einfach gelebt. Also ich hatte einen Schlüssel, habe dann die Halle oder ich hatte dann so eine Kasse und konnte dann die Leute reinlassen und konnte öffnen, wann ich wollte. Und im Umkehrschluss konnte ich halt auch trainieren, wann ich wollte. Und diese Halle, die habe ich auf Trips davor oder als ich Sponsoren besucht habe, halt ein paar Mal besucht und ich wusste einfach, dass das jetzt hier der Ort ist, um den Schritt final zu wagen. Und zum anderen war es halt nah an Österreich, wo halt auch viele Contests waren damals. Und gleichzeitig waren meine ganzen Sponsoren alle auch eher im Süden. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und dann dachte ich so, okay, das ist der Schritt jetzt. Und das muss jetzt passieren. Ganz einfach auch, weil ich hier immer ganz alleine unterwegs war in Boppard. Ich brauchte halt irgendwie auch eine Crew so und deswegen bin ich damals nach München gegangen und ja, da habe ich halt schon gespürt, okay, die Kosten, die sind zu deckeln so und weil mir ganz wichtig auch war, dass ich finanziell von meinen Eltern unabhängig bin, wenn ich diesen Weg schon gehe, wusste ich halt auch ungefähr, was da für Kosten auf mich zukommen und dementsprechend habe ich dann halt auch verhandelt mit den Firmen, ja.
Ja. Und du hast gerade deine Eltern angesprochen, die fanden das cool oder haben die gesagt, oh Junge, mach da was Gescheites?
Ja, also ich bin mir sicher, zu Beginn war es auf jeden Fall sehr zwiegespalten. Ja, also es war sehr, ich glaube, es ist einfach ungreifbar gewesen auch für die, das zu verstehen so, dass ich dann auch so früh weggehe und ausziehe und irgendwie mein eigenes Ding mache. Sie haben schon gemerkt, dass ich, also mein Willen irgendwie in der Sache, aber sie konnten es einfach nicht greifen so. Ich meine, man kannte halt Fußballprofis, aber hier mit Saltos schlagen, irgendwie Geld verdienen, das war für viele nicht verständlich. Aber mit der Zeit haben sie es dann immer mehr verstanden und ja, natürlich dann auch für gut befunden. Und
haben auch den Cashflow gesehen, haben gesagt, irgendwas macht der Junge richtig.
Im wahrsten Sinne, sie haben den Cashflow gesehen, sie haben gemerkt, okay, ich brauche nichts von denen. Also nicht, dass es jetzt daran gescheitert hätte, aber sie haben einfach gemerkt, okay, der meint es ernst und er steht auf eigenen Beinen und der macht sein Ding, das kann nicht falsch sein. So. Und ja. Darüber hinaus, meine Entscheidung, die stand so sehr fest, also ich hätte mir da auch nicht reinreden lassen.
Aber ohne jetzt über Zahlen sprechen zu wollen oder so, zum Thema Cashflow, ich meine, du warst, ich glaube, man kann sagen, zu einer Zeit einer der besten oder vielleicht sogar der beste deutsche Slopestyle-Fahrer und auch international ziemlich gut. Konnte man davon gut leben oder war das so von der Hand in den Mund? Ich hatte hier im Podcast meinen Jürgen Benecke, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Und ja. der hat hier ausgepackt, das war ja weltbester Downhiller, kann man sagen. Der hat 50.000 Dollar im Jahr verdient von seinem Hauptsponsor. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ganz schön wenig. Also da würde ich mich, glaube ich, nicht den Berg runterstürzen jedes Wochenende. Also wie gesagt, keine Zahlen. Aber war das auch finanziell attraktiv oder war das mehr so living the dream?
Ja, also es gab natürlich gute und schlechtere Phasen so. In den High-Phasen konnte man schon noch was sparen. Aber ich glaube, es hat halt auch immer viel damit zu tun gehabt, wie du dein Leben gestaltet hast. Also ich war jetzt nie der Mensch, der sich so in Konsum und in Spielereien irgendwie da mein Geld da reingesetzt habe. So. Ich war halt einfach sparsam und habe mein Geld gespart so und konnte darüber hinaus aber schon in der Zeit ganz gut davon leben und auch was beiseite legen. Natürlich jetzt nicht vergleichbar mit anderen Sportarten so. Ja. Das war nie so, dass da jetzt die riesen fetten Gelder waren, aber dadurch, dass ich halt auch so viele Contests gefahren bin, das heißt, da waren Preisgelder oder Sponsorengelder, dann bin ich Shows gefahren. Also es war am Ende des Jahres dann immer die Summe von all dem und damit kam ich halt ganz gut klar. Und dadurch, dass ein Fahrrad einfach auch so viele Anbauteile hatte, hattest du, wenn du fleißig warst, halt auch viele Partner und konntest dir halt da was zusammensparen.
Ja, absolut. Und dann hat sich die, ich sag mal, diese Disziplin des Slopestyle, die hat sich ja immer mehr aufgefächert. So, ne? Es gab ja immer so diese Events, wo man über Dirt-Jumps gesprungen ist. Und dann kam ja so ein bisschen diese Special-Events, wie so eine District Ride haben wir gerade gesprochen, also wo es auch bergab ging, ein bisschen Big Mountain. Da gab es auch in Österreich, wie hieß das, Nine Nights, bist du ja auch gefahren. Mhm. Hast du da Präferenzen, was dir am meisten liegt?
Also für mich war es grundsätzlich immer die Abwechslung, die ich ganz gut fand, aber grundsätzlich so mein Hauptfokus lag natürlich für eine lange Zeit auf den Tricks, also sprich Hardcore-Slopestyle einfach so, das war so mein Ding und die Big Mountain Events, die dann so langsam dazu kamen, waren so eine Art Add-on, so das kam und das hatte noch nicht so einen Stellenwert und klar, wenn du jetzt irgendwie einen Backflip auf einem Slopestyler konntest, dann konntest du das auch dann über einen anderen Sprung irgendwie schnell übersetzen so und konntest da gut adaptieren, aber das war jetzt nie etwas, was ich wofür man explizit trainiert hatte oder ich habe den Fokus auf Slopestyle gehabt und ich habe die Zeit und den Fokus auch gebraucht, weil der Sport ging ab und der hat sich einfach auch rasant entwickelt, um da irgendwie dran zu bleiben, musstest du da halt auch viel reinstecken so und ich meine, heute ist ja alles eh noch viel krasser, aber ja, es war damals auch schon für mich krass genug so.
Ja, ja. Unbedingt. Also die Tricks sind krasser geworden, klar, alles wird krasser in jeder Disziplin. Wird es krasser, in jedem Sport wird es krasser. Aber ja, ich meine, zu der Zeit, wo du gefahren bist, war es ja genauso krass. In dem Moment war es ja auch top of the notch. Ne? Ich meine, heute ist top of the notch woanders, aber krass war es immer. Und aber wie gesagt, dann kam ja diese, also Nine Nights habe ich gerade angesprochen, solche Events, wo ja eigentlich der Contest-Gedanke gar nicht so im Vordergrund stand. Das hat mich damals etwas verstört, muss ich sagen, als ich da war als Fotograf. Sondern es ging ja darum, einen medialen Output zu generieren, ne, möglichst geile Bilder. Also war ja immer gute Kulisse, so Bergpanoramen und krass gebaute Obstacles und eigentlich ging es ja dann nicht mehr so sehr darum, wer ist jetzt der beste Fahrer, sondern wer hat das beste Mediateam dabei und macht die besten Bilder. Wie hast du dazu gestanden? Fandst du sowas geil oder hast du gedacht, pff, das geht jetzt hier in die falsche Richtung, ist ja nur noch ein Show-Event?
Ja, nee, ich fand's, also das Konzept an sich fand ich total gut, weil das auch immer etwas war, woran ich auch große Freude hatte, jetzt neben dem Contest-Fahren oder auch viel Energie reingesteckt habe, sind Foto- und Videoproduktionen, weil für mich war das immer so, alles, was du in Foto und Video hast, das hat irgendwie Bestand. Und damals war das ja auch, wenn man jetzt davon redet, damals, aber Magazine, da war das einfach besonders so. Da bist du, ich habe Ideen gesammelt, bin irgendwo in den Wald, habe irgendwas Schönes mir ausgesucht und habe da richtig Energie reingesteckt, was gebaut, habe es fotografiert oder halt mit einem Fotografen zusammengearbeitet. Und dann wurde das gedruckt. So, für mich war das einfach, das war ähnlich schön wie ein Contest-Sieg so. Also diese Idee von Media, die fand ich damals auch schon cool. Es war halt für mich nur neu, das in Form von einem Event zu haben, wo du dann sagst, okay, da sind 15 Fotografen, da sind Filmer und Helikopter und von allen Seiten werden irgendwie Gigabytes und Terabytes an Speicherplatte vollgeladen. So. Das war schon irgendwie neu, aber das Konzept fand ich schon gut. Ja.
Aber das war ja so ein Teamgedanke, ne? Da hat ja jeder Fahrer seine eigene Media-Crowd, ne? Oder hat da jeder Fotograf auf alles drauf geschossen?
Nee, da hat jeder Fotograf auf alles drauf gehalten. Ah, okay. Nee, das war, also es gab schon auch Team-Contests und so, aber grundsätzlich war es schon einfach so, dass es hat über die Jahre hat das auch alles ein bisschen variiert und die haben natürlich auch immer für neue Ideen sorgen wollen, aber im Prinzip, ja, da gab es dann Ruler of the Week oder Best Trick of the Week, dann gab es irgendwie coolstes, weiß ich nicht, Videoprojekt oder Idee und
gefühlt alles
da gab es halt viele Kategorien und viel Zeugs.
Ja. Ja, das war wild. Und Racing, war Racing mal dein Thema irgendwie? Schnell gegen die Zeit fahren?
Ja, also war schon immer so ein Thema, aber so, dass ich so richtig ernst zu nehmen betrieben habe, nicht. Also ich bin schon das ein oder andere Downhill-Rennen gefahren. Ganz früher gab es ja noch dieses Thema Dual-Slalom.
Oh ja,
das habe ich auch mal eine Zeit lang mich da daran versucht, aber nie ernst zu nehmen. Also ich fahre auch gerne heute noch. Also es fühlt sich schnell an, so, aber wie schnell? Also ich stoppe die Zeit selten so, aber ich habe schon Spaß und auch immer Spaß gehabt am Schnellfahren. Aber dass ich das jetzt so richtig professionell dann noch nebenbei betrieben habe, nicht. Also ich bin ein paar Enduro-Rennen und ein paar Downhill-Rennen gefahren, aber also nicht ernst zu nehmen.
Ja. Und gab es Events, wo du gesagt hast, wo du vor Ort warst und dann gesagt hast, boah, das ist jetzt aber hier eine Spur zu krass, das will ich eigentlich nicht. Weiß nicht, so Rampage, haben sie dich mal zu Rampage eingeladen? Ich glaube nicht, ne?
Einmal wurde ich eingeladen, aber ich muss sagen, das ist ja auch vom Zeitpunkt, das ist am Ende des Jahres und ich war so ausgebrannt, als diese Einladung kam und ich habe mir gedacht, ich pack das jetzt nicht mehr so.
Ach echt?
Das ist in einem Jahr, ja, also jetzt da mir so eine ganze Crew da, es ist ja mehr als nur der Contest, du musst dir ja dann ein Team zusammenstellen und das ist ja einfach ein brutaler Aufwand so. Und nee, ich habe es leider nicht wahrgenommen. Ich hatte mal die Möglichkeit, während eines Roadtrips da irgendwie zu fahren, zu bauen und zu shooten, aber ich bin nie bei der Rampage gewesen so. Aber darüber hinaus, ja, es gab über die Jahre auch im Slopestyle-Contest, wo man gesagt hat, okay, das hier, das geht jetzt gar nicht. Also da war mal so ein Event, Crankworx Whistler, da haben die ein Jahr lang, es war so gefährlich. Also es war so unfassbar gefährlich. Da war so ein riesen Step-up auf so ein Scaffolding, wie sagt man, so ein Gerüst-Ding, mit einem Drop, der dann 10 Meter runtergeht auf 9 oder 10 Meter weiter. Und du bist diesen Step-up hoch und du musstest ketten, was ging, um das Gap zu schaffen. Und ich habe mir gedacht, wenn die da die Kette reißt. Und der ganze Kurs war irgendwie ähnlich sketchy und also da gab es schon so Events, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt echt nicht, was man so machen will und da muss man halt schon, ja, ist halt immer, ja, muss man, sagt man da, die Grätsche machen zwischen, du machst deinen Sponsor happy, aber du bleibst in einem Stück so. Du musst halt einfach über all die Jahre die richtigen Entscheidungen treffen. Gott sei Dank ist nie was Ernsthaftes passiert, wegen jetzt sowas, aber ja.
Aber du bist dann gefahren, höre ich raus. Also ihr habt den Contest gemacht.
Ja, in dem Jahr, ich bin gefahren in dem Jahr, aber ich bin halt, also ich habe dann einfach nicht das abgespult, was ich hätte machen wollen so. Ja. Also ich habe da dann schon auch einen Gang ein bisschen, also mich dem Kurs angepasst, sagen wir mal so. Und das ist halt über die Jahre, ich meine, Gott sei Dank, der Sport hat sich entwickelt, die Kurse haben sich verbessert und die Leute haben auch, oder die Kursbilder haben auch mit der Zeit verstanden, wie ein Absprung auszusehen hat, was für Radien man verwendet und wie man auch bei großen Sprüngen für Sicherheit sorgt. Und ich muss sagen, das ist heutzutage jetzt auch, wenn die Tricks krasser werden, man hat halt auch viel dazugelernt und es wäre damals auf diesen Kursen halt auch einfach nicht möglich gewesen, weil das besonders in Nordamerika, also die hatten irgendwie echt Probleme mit runden Absprüngen, die zu bauen, die nicht in einem senkrechten Berg stehen. Und also da waren teilweise echt wilde Kurse und ich glaube, das ist heute schon echt besser geworden.
Ja. Aber dann nochmal zurück zu Rampage, dann wäre das ja eigentlich der Event gewesen, sich seinen persönlichen geilen Kurs da selber zu bauen, ne? Also willst du ein bisschen aus dir rauskitzeln, bereust du das, dass du damals nicht gefahren bist, Rampage? Das ja, ist ja auch natürlich. So ein Ritterschlag so für einen Biker, wenn natürlich. Er in der Rampage gefahren ist.
Natürlich, mehr ist immer mehr so. Das ist einfach so eine Faustregel und man bereut immer das, was man nicht gemacht hat. Also da bin ich voll bei dir. Aber es ist im Endeffekt, die Entscheidung habe ich damals getroffen und die hatte halt einen guten Grund so und ich war, also es war ein Mix aus all dem. Ich war wie gesagt ausgebrannt und müde und natürlich irgendwo auch der Respekt vor diesem Event, der war natürlich auch da und du musst dir ja vorstellen, du bist ja da auf eine Woche am Ding in der Wüste und fängst von morgens bis abends und fängst dann halt an Rad zu fahren und fährst dann halt einen Contest und unter den Bedingungen, die dir Mutter Erde zu dem Zeitpunkt dann zur Verfügung stellt und das ist halt schon, das ist, wenn man sich so einen Webcast anguckt und denkt, es ist krass, in Wirklichkeit ist es halt noch 10-mal krasser. Also ja, man kann sich das fast nicht vorstellen.
Das ist ja immer so. Also das kennt, glaube ich, jeder, auch selbst hier alle Zuhörer. Wenn du ein Handyvideo machst, wie du im Wald eine Wurzel runterdroppst, das sieht immer scheiße aus. Und du kamst dir selbst vor wie Sean Palmer zu seiner besten Zeit. Also ja, ist ja. Halt so, ne? Die im Fernsehen oder am Handyscreen sieht das alles immer etwas harmlos aus.
Ja, das stimmt.
Ja, apropos harmlos, nicht harmlos, steht so auf deiner Verletzungsliste? Ich nehme an, da hat sich einiges summiert, oder? Im Laufe der Zeit. Ja.
Also ich konnte über viele Jahre immer sagen und damit angeben, ja, ich habe das immer alles viel mit gutem Training kompensiert. Aber
also ich muss auch sagen, du warst immer, auch in meinen Augen, immer ein super sauberer, sicherer Fahrer. Also wenn Campani da in den Kurs reinging, dann wusste man, das wird wahrscheinlich eine ganz cleane Nummer jetzt, weil einfach so einen wirklich edlen, präzisen Fahrstil hatte. Man hatte nie den Eindruck, boah, den Trick hat er jetzt vor 3 Stunden erst gelernt und ist denn jetzt gerade gestanden aus Glück. So, das war immer alles super wie mit dem Zirkel gezogen.
Ja, wow, ja, vielen Dank für die
Blumen. Muss man mal rauslassen an der Stelle.
Perfekt, dass das so rüberkam.
Hat sich nicht so angefühlt, oder was?
Ja, schon, aber also nicht so schön, wie du es jetzt beschrieben hast, aber tatsächlich wollte ich natürlich möglichst viele Stürze und dumme Verletzungen halt vermeiden, weil das halt einfach einfach nicht sinnvoll ist so. Und dementsprechend, ich habe halt einfach so viel Arbeit und Energie in die Tricks und in die Perfektionierung der Tricks gesteckt, weil ich einfach wusste, wie doof es ist, wenn man raus ist, und einfach nicht fahren kann und um dann im Endeffekt dann auch wieder aufzuholen. Das ist ja auch mental auch alles irgendwie immer ein Kampf gewesen und dementsprechend habe ich halt auch einfach versucht, das zu minimieren so. Aber zum Ende, also zu den auf die letzten Jahre kamen dann doch noch einige Verletzungen dazu, aber im Endeffekt was war das? Zigmal habe ich die Rippen gebrochen gehabt. Ich habe 2 Wirbel, BWK 11 und 12 im Rücken habe ich mir gebrochen, beide Sprunggelenke. Die Milz habe ich abgegeben.
Das ist schon ein bisschen was.
Ja, also im Endeffekt von allem ein bisschen so. Und muss aber sagen, ich habe Glück gehabt, es ist alles gut verheilt und ich laufe heute noch relativ gerade so und fühle mich auch gesund. Aber ich glaube, es war auch gut, dass da jetzt nicht noch 10 Brüche dazukommen. Aber wer weiß, wie das ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 60 bin oder 70, wie sich mein Körper dann anfühlt. Aber ich habe halt schon immer versucht, irgendwie möglichst viel dafür zu tun, dass mein Körper halt noch halbwegs gerade läuft. So.
Hey du, sorry für die Unterbrechung, aber du bist ja immer noch dran. Also gefällt dir unser Podcast? Dann abonnier uns doch bitte, so verpasst du auch keine Folge. Und für noch mehr spannende Inhalte, Behind the Scenes, Spaß und natürlich mega geile Verlosungen, die wir immer wieder machen, folg uns doch auch einfach auf Instagram unter @hotseats_coldbrews. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt geht's weiter in die Folge.
Ja, ich glaube, wenn man einmal sportlich war und dranbleibt, das ist ja schon mal die halbe Miete. Ne, noch ein bisschen gesunde Ernährung obendrauf und dann läuft's vielleicht. Aber war das so?
Aber ein Schluck vom Bier.
Ja, genau, und dabei ein Schluck vom Bier. Ja, irgendeine Sünde muss man ja begehen. Also,
absolut, finde ich auch.
Und solange man nicht jeden Abend sich da die Birne reinhämmert. Aber ist das dann, muss man sich jetzt vorstellen, so als Profisportler hast du so ein Verletzungskonto und irgendwann ist das voll und du sagst, jetzt trete ich mal eine Spur kürzer? Oder wann war so der Punkt, wo du aus dem Game ausgestiegen bist? Oder war da gar nicht so ein Punkt, war das so ein langsamer Ausstieg? Ich muss ehrlich sagen, da bin ich gar nicht am Laufenden, wie das bei dir lief.
Ja, es ist im Endeffekt, es war kein Tag oder ein Punkt, sondern das ist halt alles irgendwo ein schleichender Prozess gewesen. Und für mich waren es jetzt nicht nur die Verletzungen, die dann irgendwie auch mental relativ reingehauen haben, so, sondern der Mix aus all dem. Also die Möglichkeit, so früh Profisport zu betreiben, war dann aber auch irgendwie zum Ende hin raus, der Grund, wo ich mir gesagt habe, wow, ich bin jetzt, seit ich 15, 16 bin, so fremdbestimmt für irgendwelche Firmen unterwegs und habe dann irgendwann so einen aggressiven Wunsch in mir gehabt, diesen Druck oder diese Erwartung von außen beiseite zu legen, um mal zu schauen, wo ich selber hin will oder weiß nicht, ob das für dich Sinn macht, so mal zu gucken, was ich will. So, ne?
Ja. Und, ja, du wolltest Bike-Profi sein, hast du vor 20 Minuten erzählt.
Genau, ja, genau. Aber dann irgendwann über all die Jahre habe ich mir dann gemerkt, ja, okay, aber das war auch, also das hatte auch dann irgendwo so seinen Preis gehabt, dass man so früh da reingekommen ist und dann gar nicht so, keine Ahnung, ich habe halt auch viele Sachen verpasst, ne, in der Zeit. So, also meine Jugend, die war schon eher so, dass ich sagte, okay, ich gehe jetzt nicht auf die Party, sondern ich war auf keinem Konzert, ich war nirgends, ja. Ich war auf Contests oder bin Fahrrad gefahren und war trainieren so und habe dann immer gedacht, so, boah, irgendwie so ein bisschen was ist schon auch auf der Strecke geblieben. Und das war dann irgendwann der Mix aus all dem, plus die Verletzungen, plus das Mentale und irgendwann auch das Mindset, das man einfach nicht mehr hatte, wie mit Anfang 20, alles zu geben, alles zu riskieren für den Sport. Fürs Geld habe ich das nie getan, dafür war es zu wenig. Für mich war es immer so, okay, wenn ich mir jetzt hier schlimm wehtue, dann war es das wert. So. Die Frage konnte ich mir irgendwann einfach nicht mehr so ehrlich beantworten und dann musste ich aufhören.
Das ist eine gute Herleitung, auf jeden Fall. Irgendwann ist Schluss, ne?
Ja, genau.
Ich muss jetzt mal kurz einen Schritt zurück, weil mir das gerade einfiel. Du warst in München, weil da die Trainingsmöglichkeiten so geil waren. Aber du hast dann, ich glaube danach, dir in Boppard nochmal selber fast geilere Trainingsmöglichkeiten geschaffen. Oder war das vorher? Du hast da sogar in Boppard einen kleinen Bikepark, oder das heißt einen kleinen Bikepark initiiert, ne?
Ja, ich war damals einer von 3 Aktiven. Ich meine, ich war damals echt noch ein Pimpf so, ne? Ich bin da so mitgelaufen, die anderen Jungs waren schon was älter und wir haben im Endeffekt, haben wir so ein Grundstück oder ein Waldstück zur Verfügung bekommen und haben da gebaut, ja. Und das war tatsächlich schon in der Zeit, bevor ich nach München gegangen bin. Okay. Haben wir da viel, 2-3 Jahre oder was, haben wir da viel Zeit im Wald verbracht und haben so einen legalen Trail angelegt. Genau, und da habe ich seit Tag 1 quasi mitgewirkt. Aber es war für mich damals, war es noch wie soll ich sagen, noch sinniger eben diesen Schritt mit München zu machen, weil ich in Boppard jetzt einfach durch die Möglichkeiten mangels hier Community und Foampit und was es da alles gab, Resipit, und ich konnte halt einfach in München besser wachsen und wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie lange gehe ich nach München. Also für mich war nie die Frage, ich bleibe für immer da so, sondern ich wusste, ich komme zurück. Aber jetzt erstmal nutze ich die Zeit und kam ja letztendlich 3 Jahre später zurück und habe den Park dann wieder übernommen, die ganzen Wege mit Stadt und Forst dann wieder an mich gezogen, mich halt einfach um alles gekümmert, und das mache ich bis heute so. Wir holen da das meiste raus aus dem Park.
Ja, cool, wenn du sagst, du machst es bis heute so, dann entnehme ich dem, du bist nach wie vor begeisterter, motivierter Radsportler.
Auf jeden Fall, natürlich. Also auch wenn ich habe immer so Phasen, also nur wenn man denkt immer so heutzutage, so ja, nur wenn du da auf Social Media nichts siehst, dass die Leute nicht fahren, aber das war halt auch so auch einer von vielen Gründen, warum ich den Profisport vor ein paar Jahren dann irgendwie auch beenden musste, ist, weil ich einfach da nicht so meine Rolle mehr gefunden habe in diesem quantitativen Social Media Geballer. Ja. Also ich fahre Rad, auch wenn ich das nicht jeden Tag poste und mit allen Menschen teile. Und ich fahre sogar häufig Rad, und das erfüllt mich auch einfach total so, und ich bin einfach froh darüber, dass es auch ab von dem, du wirst dafür bezahlt, immer noch meine Passion ist. Und der Bikepark in Boppard, der war schon immer irgendwie so mein Baby, und ich finde es cool, was für Nachwuchs zu tun. Das fand ich damals cool und finde es heute immer noch cool. Und ich finde besonders gut, wenn man Sachen einfach auch mit Ausdauer betreibt. Also wenn du jetzt nicht irgendwie was für 3 Jahre machst, sondern einfach ein bisschen dabei bleibst, damit sich auch irgendwie was etabliert.
Ja. Das ist cool. Eine Sache richtig machen, ne? Aber das stimmt schon. Heute als Athlet muss man ja nicht nur sportlich abliefern, sondern man muss auch in diesem Social Media Game, muss ja auch liefern. Also absolut, anders funktioniert es nicht. Und das, also habe ich schon mit einigen gesprochen. Also manche machen das ja total gerne, machen das auch gut, und für die ist es ja eine Erfüllung so. Aber ganz viele stresst das ja auch brutal. Und das kann ich auch verstehen, ne? Also, ja. Und als Sportler, wenn du dich nur auf deinen Sport fokussieren willst, ich meine, früher war das ja auch so, da wurde ja der mediale Output, der wurde ja generiert für dich, ne? Es gab Magazine, es gab Fotografen, die mit dir arbeiten wollten, und die haben ja das quasi für dich gemacht. Und wenn der Output geil war, dann wurde er auch gebracht, ne? Und heute kann ja jeder selber senden. Und dadurch ist es sehr schnelllebig geworden. Das finde ich auch. Also ich meine, ich bin ja vom Beruf her Fotograf, und mir tut es auch manchmal weh, wenn ich auch andere Fotografen sehe und so, weil ich ja weiß, wie viel Effort in einem guten Bild steckt oder in einem guten Videoclip. Also wie viel Arbeit es ist, wirklich hochwertig was zu produzieren. Und mittlerweile wird das für 1,3 Sekunden konsumiert. Ne? Und dann ist schon das nächste,
wenn das immer so weggeswiped wird. Ja, mit einer Daumenbewegung abgehandelt. Und Ja, und das ist, weil für mich war es, ich meine, ich war nie der Fotograf, aber ich war der Mensch, der dann gesagt hat, komm, das hier ist jetzt einfach, du kreierst hier eine Erinnerung, du baust hier was, du holst dir einen coolen Fotografen, du erarbeitest was, und dann wird das fett auf einer Doppelseite gedruckt, und dann hast du richtig was in der Hand und guckst dir das an, und heute machst du sowas und dann funktioniert das schon gar nicht, weil es kein Hochformat ist und weil es nicht zu nah reingecroppt ist, und forget it, so. Es wird in der Daumenbewegung abgehandelt, und das war damals oder besonders nach dem Contestfahren auch irgendwie das, was mich halt so voll gereizt hat, waren halt Foto- und Videoproduktionen und an irgendwas zu arbeiten und was Geiles zu machen, und das ist dann in so einer Flut von hey Leute, schaut mal, was ich hier zum Frühstück habe, irgendwie so untergegangen. Und dann habe ich mir gedacht, so, was mache ich hier eigentlich so? Und ich war einfach nicht flexibel genug, an dem Zeitpunkt zu sagen, ja, okay, ich weiß, wie es funktioniert, ich fange jetzt hier an zu vloggen und erzähle den Leuten jetzt jeden Tag, keine Ahnung, wie mein Tag ist und was ich so mache. Das war nicht so mein Ding, weil ich wollte meinen Sport, ich war halt für den Sport, also ich wollte irgendwie entweder einen coolen Sport betreiben oder ein cooles Foto produzieren oder eine coole Story erzählen, aber jetzt nicht einfach irgendwas da hinhauen.
Ja.
War nicht so mein Ding, und damit hatte ich halt keinen Erfolg mehr. Oder ich wollte mich nicht anpassen.
Ja, genau. Vielleicht wollte man auch einfach nicht den ganzen Tag in so einem kleinen Monitor hängen, ne? Kann ja auch sein. Das ist, kann ich schon voll verstehen. Also da habe ich einige Gespräche auch mit anderen Athleten und Sportlern und auch mit Firmen. Da finde ich auch manchmal krass, wenn du mit Firmen sprichst, sondern welchen Kriterien die ihre Leute sponsern oder so. Und dann geht es immer um Reichweite, 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 Reichweite. Und ich denke auch, das kann nicht immer alles sein. Ne? Das muss ja auch, das ist klar, Quantität ist das eine, aber Qualität ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und aber es ist im Moment so ein bisschen verloren gegangen. Egal. Okay, das Rad war dann irgendwann nicht mehr Number One, aber Amir muss Geld verdienen. Was machst du jetzt? Hast du dir...
Keine Ahnung, ey.
Du lügst. Die Frage nicht. Du lügst. Hast eine Frittenbude aufgemacht, verkaufst unten den Boppard am Rhein, den Touristen schöne Pommes.
Ja. Das funktioniert nur im Sommer.
Mit Cabani-Soße.
Richtiger Cabani-Soße. Nee, also ich bin breit aufgestellt. Die Frage ist, was ich nicht mache. So, ne?
Ich weiß es ja schon so ein bisschen.
Bitte?
Ein bisschen weiß ich es ja schon. Aber wenn du sagst, du bist breit aufgestellt, dann bin ich jetzt doch gespannter als...
Nee, was heißt breit? Aber im Endeffekt, Handwerk war halt schon irgendwie immer so mein Ding. Ne? Also damals die ganzen Kicker. Also ich habe ja dann irgendwann fast mehr Zeit im Wald verbracht und habe Rampen gebaut, als sie tatsächlich zu fahren, so, weil mir diese Film- und Videoproduktion, ich habe das schon alles sehr ernst genommen so. Und dann war das halt irgendwie für mich so der natürliche Shift, dass es in die Richtung halt irgendwie gehen wird. Und die erste Zeit, nachdem ich jetzt, sage ich mal, die Karriere an den Nagel gegangen habe, habe ich dann halt noch so Baujobs angenommen, jetzt hier Strecken, Pumptracks gebaut, das für Joscha oder wie auch immer so, habe Pumptracks, so ein Zeugs halt einfach gebaut. Cool. Und dann über die Zeit wusste ich halt, okay, Holz ist mein Ding und ich verarbeite Holz schon irgendwie mein ganzes Leben lang. Und
jetzt machst du Holz-Pumptracks.
Bitte?
Jetzt machst du Holz-Pumptracks.
Nee, das nicht, aber ich meine, weißt du, wie viele Kicker ich in meinem Leben gebaut habe und alles perfektioniert und was ich mir für Obstacles, für Starttürme da in den Wald gezimmert habe.
Ja, habe ich gesehen. Also, ich war ja auch zwei, dreimal im Boppard. Das war schon ein bisschen beeindruckend. Da war jeder Förster neidisch mit ihren mickrigen Hochsitzen, ne?
Ja, absolut. Ich habe einfach nur geguckt, wie komme ich jetzt möglichst nah in den Himmel, damit ich einfach so viel Schmuck wie möglich bekomme. Ja. Das war echt wild, was ich da teilweise hingezimmert habe. Lange Rede, kurzer Sinn, Holz war irgendwie mein Ding. Und und dann irgendwann kam das halt. Also ich habe da irgendwie die ersten Stücke, irgendwann die ersten Bäume mit nach Hause genommen und habe mir daraus irgendwie Möbel gebaut und dann kam das immer mehr von groben Konstruktionen, habe ich mich immer mehr hingearbeitet zu feinen Details und habe halt auch viel Freude an Design und Form und Haptik gehabt so und da einfach über die Zeit einfach gemerkt so, wie ich dafür brenne so, wie mir das einfach Freude macht, wie ich danach Zeit suche, das zu machen und habe mich im Endeffekt, keine Ahnung, für 2-3 Jahre in meiner Garage eingesperrt und habe gelernt. Also ich habe einfach gelernt. So. Und
hast den Obi leer gekauft, alles an Werkzeugen geholt und
losgelegt. Ja, den Obi. Ich habe leider keinen Obi hier. Bei mir war es ein Bauhaus. Ja, ich bin tatsächlich dann irgendwann mal in so ein Bauhaus und habe gesagt, hier, bam, hier sind die Scheine, hier ist einmal alles. Und dann,
aber ich glaube, Bauhaus ist besser als Obi, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich besser und schlechter sein kann, aber habe einfach investiert und habe mir dieses Handwerk angeeignet und es wurde nicht weniger, meine Lust da drauf. Im Gegenteil, es wurde immer mehr. Und ein paar Jahre weiter, mittlerweile verkaufe ich meine eigenen Möbel. Zu Beginn über Etsy, das ist so eine Plattform, die
kenne ich, ja.
Für mehr Kreative, die Selbstgemachtes herstellen und mittlerweile seit Ende letzten Jahres über meinen eigenen Webshop. Und genau das mache ich. Darüber hinaus arbeite ich 2 Tage die Woche bei einer Zimmerei hier in der Gegend.
Ach, diese
Fassung. Und genau. Und dann ab und zu, wenn einfach irgendwelche Baujobs reinkommen, wenn irgendwo ein Park gebaut wird und das irgendwie terminlich sich einrichtet, mache ich sowas noch. Und so
ungefähr ist das bei mir. Das mit den Möbeln klingt jetzt ehrlich gesagt genauso wie deine Radfahrstory. So, du hast gemerkt, ich finde da was geil, ich brenne dafür, das mache ich jetzt, das will ich lernen.
Ja, ich will das jetzt auch gar nicht so laut aussprechen, aber das Gefühl ist ehrlich, das ist einfach genau das Gleiche. Und ich habe keine Ahnung, wohin das führt, aber ich meine, bis jetzt habe ich schon echt ein paar Menschen glücklich gemacht mit meinen Möbeln so.
Und jetzt nenn das Kind doch mal. Wie heißt die Bude? Wo muss ich klicken?
Ja, pernoywoods.com. Also meine Brand heißt Pernoy. Pernoy. Das ist Italienisch und das heißt für uns, weil im Endeffekt das war so ein bisschen, wie das Ganze entstanden ist. Ich habe Möbel für uns gebaut und hab da Freude dran gefunden und bin jetzt irgendwie im Begriff, die zu teilen mit anderen Menschen. Alles mit viel Liebe zum Detail und gemacht für lange Dauer so. Alles aus Natur, also kein Plastik, kein nix. Und das ist, wofür ich brenne so und das ist, was ich machen will. Und ich stecke immer noch irgendwo in den Anfängen. Es ist schwer mit sowas, glaube ich, also nicht ganz so einfach mit sowas Geld zu verdienen, aber es ist jetzt nicht so, als ob es gar nicht funktioniert. Also es das läuft an.
Und Pernoy, du sagst Italienisch, jetzt ist, also aus dem Italienischen, Amir Cabani ist jetzt nicht so typisch italienischer Name. Wie kommt da der Link zustande?
Ist der Link im Endeffekt, weil der Wortklang des Wortes und der Sinn, also auch einfach, was es bedeutet, ist im Endeffekt, das hätte jetzt auch eine andere Sprache sein können, aber diese Idee von für uns. Und ja, ich fand es einfach gut.
Ja, ich finde es auch gut. Ich bin auch gerade auf der Seite und guck so, das wirkt auf mich jetzt, ich habe ja auch eine Designausbildung tatsächlich.
Ist gut, oder?
Ich finde es super, aber es sieht schon sehr skandinavisch aus eher, oder? Ist es so ein bisschen Scandinavian Design, kann man das sagen? Oder oute ich mich jetzt als schlechter Designer?
Nee, also ich meine im Endeffekt, Scandi Design spricht ja auch viel für minimales, leicht verspieltes, aber einfach ein dezentes Auftreten und ein leichtes dimensionierendes Holz. Also jetzt nichts zu Fettes und ist einfach der Stil so. Aber ja, im Endeffekt, das ist so ein bisschen das, was ich machen will. Viel lieber einfach zu minimaler Erscheinung. Ja. Und genau, das ist.
Aber ich finde es gut. Das sind echt Einzelstücke, die du mit deinen Händen schaffst.
Ja, alles. Ach krass. Ja. Also ich meine, handgemacht ist relativ. Natürlich muss ich irgendwo auch Maschinen nutzen. Ja, ist logisch. Ich habe eine relativ kleine Werkstatt, aber da findet natürlich noch viel Handarbeit irgendwo statt. Und da geht eine Menge Zeit drauf, um diese Sachen eben zu bauen. Und aber ich investiere diese Zeit eben gerne, weil es einfach voll das ist, was ich machen will.
Ja, echt geil.
Und es ist vom Planen bis zum Umsetzen, Bauen, Fotografieren, Beschreiben. Also ich mache alles. Also
es die Fotos machst du auch selber, die sind sehr schön.
Ich mache auch die Fotos selber und auch ein neues Thema, woran ich mich arbeiten und denken musste und was ich irgendwie auch ganz spannend finde. Ich habe mir so eine kleine Systemkamera gekauft und ein bisschen in Objektive investiert und wahrscheinlich alles ein bisschen im Vergleich zu dem, was du da hast, aber ja, Fotografie ist auch sowas.
Ja, Schönes. Aber letztendlich, das ist wie mit dem Fahrradfahren, also das Werkzeug ist das eine, aber man muss ein Gefühl haben, damit umzugehen, ne? Und man sieht, Möbel kannst du und also du hast ja ein Gefühl für Form, Dimension, Proportion und eine Kamera kannst du auch bedienen, also das sieht man schon. Und das Holz ist auch alles aus dem Boppardwald? Das wäre jetzt
natürlich ja, also richtig. Zumindest aus dem Boppardwald. Ja, also zumindest mal lokal. Also ich schaue schon, dass ich einfach möglichst kurze Transportwege habe, dass da einfach nicht so viel unnötiger CO2 entsteht. Ich habe noch einen Bekannten, der macht deutschlandweit Problemfällungen. Also wenn jetzt mal irgendwo ein Baum gefällt werden muss, weil er irgendwie zur Gefahr wird und so weiter. Ja. Die Bäume, die schnappe ich mir dann quasi und rette die vor dem Brennholz und lagere mir die ab und baue daraus Möbel oder ich kaufe dann eben hier oder in der Gegend im Hunsrück einfach lokal Holz. Also das nehme ich schon ernst, das Thema.
Geil, also gefällt mir super gut. Kann ich nur empfehlen, hier Pernoy-Woods, müssen unsere Leute hier mal draufklicken. Ob man sich jetzt da was leistet, ist schon ein bisschen andere Price Range als IKEA, aber ist natürlich auch ganz anderer Ansatz, ne? Das,
ja, der Ansatz ist eben, wie sagt man, Slow-Konsum, ne? Also ja. Klar, es ist teurer als ein IKEA, aber es sollte ja im besten Fall auch gemacht sein für sehr, sehr lange und da steckt halt einfach viel Energie drin und viel Rohstoff, Holz, also selbst wenn ein Holz nur ein Holz ist und da kein Plastik drin stattfindet, ist es einfach viel Rohstoff und dementsprechend ja, kostet sowas einfach
ja, auch und Geld. Handarbeit und Unikat und also das war jetzt auch ein, von mir ein ziemlich dämlicher Vergleich mit diesem
IKEA. Naja, das ist cool. Also,
das ist wie ein 3-Sterne-Restaurant und Fastfood, das kannst du nicht vergleichen.
Ich möchte wirklich nicht mit IKEA konkurrieren und ich denke, das möchtest du auch.
Ja, ja, genau, genau.
Und das kann ich auch gar nicht davon abgesehen.
Also, ja, cool. Cool. Ja, und dann der andere Job beim Zimmermann, das ergänzt sich ja mega gut.
Ja, voll, voll. Und das ist cool, das nimmt mir so ein bisschen, ja, was heißt Druck, aber es ist einfach entspannt, sorgt ein bisschen für Abwechslung. Und so ist das ein, ja, füllt das rund meine Woche auf jeden Fall. Und dann versuche ich natürlich auch so viel, wie es geht, noch aufs Radl zu kommen dann.
Ja, und du hast mir auch schon gesteckt, du hast auch schon ein Kind in die Welt gesetzt. Das, ja, ich weiß, wohl. Ich weiß, wovon man da, mit was man es da zu tun hat. Ich habe zwei davon. Das sind ja, ja auch kleine Zeiträuber, aber im Positiven.
Absolut, absolut. Da muss man schon gucken, wie man da so seine kleinen Fenster halt erwischt. Mhm. Aber man kriegt sie hin. Also wenn man wirklich motiviert ist und selbst wenn du nur eine Stunde Zeit hast und drehst noch schnell eine Runde, dann machst du das und das macht dich ähnlich frei wie 3 Stunden Radfahren, ist einfach gut und man weiß es vielleicht hier und da auch mehr zu schätzen. Und jetzt kommt er halt auch in so ein Alter, wo man halt auch einfach mit ihm fährt. Und wir haben so einen kleinen Skatepark hier bei uns im Ort und da fahren wir auch oft hin. Und selbst wenn der da nicht so Bock hat, dann kann ich da immer noch meine Saltos schlagen. Also es ist schon, ich komme schon auf meine Kosten. Es ist alles, alles sehr gut, wie es ist.
Mega. Hey, freut mich. Amir, hast du noch was zu sagen? Ich bin durch.
Ob ich noch Fragen habe, meinst du?
Hast du noch Fragen an mich?
Nein. Nee, ich müsste aufs Klo.
Müssen wir aufs Klo? Ja, dann entlasse ich dich jetzt gleich. Ich fand es ein sehr angenehmes, kurzweiliges Gespräch. Hat mich auch gefreut, dich mal wieder zu sehen. Hatten uns ja schon lange nicht mehr, weil auf Events sieht ja, man sich stimmt. ja nicht mehr.
Ja. Aber, fliegst du denn da noch rum, oder?
Was sagst du?
Fliegst du denn da noch viel rum auf den ganzen Bike-Events? Bist du noch so?
Nee, eigentlich nicht so viel. Also klar, so die Klassiker wie jetzt so Gardasee oder so, das nehme ich schon mal mit. Oder hier Winterberg ist ja bei mir um die Ecke. Meistens habe ich dann auch irgendwelche Jobs da, die ich dann in dem Umfeld habe. Aber jetzt, nee, sonst eigentlich eher weniger. Aber trotzdem bin ich auch nach wie vor der Szene treu. Ich meine, ich verdiene mein Geld mit Fotografie und 80% meiner Kunden sind auch aus der Radsportbranche irgendwie und insofern ist es auch im Eigeninteresse der Szene treu zu bleiben und es ist ja auch, also wie bei dir, ist irgendwie mein Leben, ne? Ich meine, ich bin auch von klein auf dabei und ist einfach geil.
Ja. Ja, sehr gut.
Ja, das ist doch schön. Ich wollte auch nochmal nach Boppard kommen, ist ja auch nicht so weit weg von hier und ich habe die Trails da sehr cool in Erinnerung, vielleicht, also ich melde mich auf jeden Fall.
Ja, mach das sehr gerne, es ist so unfassbar viel passiert. Ich kann dir so viele Mega-Trails zeigen, melde ich einfach.
Ja, und Möbel will ich dann auch sehen, dann nehme ich mir was mit. Ja. Mir gefallen die echt
müssen
gut.
Müssen wir gucken, ne?
Ja,
gefallen echt gut. Müssen wir gucken. Ja, das klingt doch gut, das klingt doch nach einem Plan.
Also, jetzt aufs Klo und ab ins Bett und bis zum nächsten Mal.
Sauber, alles klar, mach's gut, bis dann.
Danke, Amir, ciao, ciao. Ciao.